Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Hallo zusammen, wir sind hier wieder versammelt für einen Gamondocast. Genauer gesagt sind es Marco. Hallo Marco.
Hallo. Oh.
Anton, hallo Anton.
Guten Tag.
Und als relativer Neuzugang, er hat schon mal mit Anton gestreamt, aber er war bisher nicht in einem Podcast, Daniel. Hallo.
Hallo.
Ja. Ich weiß nicht, hast du unter Daniel gestreamt? Wie habt ihr gestreamt? Ich habe die Streams ehrlich gesagt nicht gesehen.
Also ich habe da wahrscheinlich im Gespräch haben wir Daniel gesagt, aber im Namen bin ich wahrscheinlich als RaikaTNG beziehungsweise als unbekannt -42.
Ja.
Das sind meine zwei Gaming-Alias, die ich regelmäßig nutze.
Cool. Also eine gute Ausrede, sich definitiv Stream-Archive von uns anzusehen, falls es da noch welche gibt. Ansonsten twitch.tv, ist es Gamondo.tv?
Einfach Gamondo.
Einfach Gamondo. Da bin ich heute nicht gut vorbereitet. Ich bin ein bisschen besser zum eigentlichen Thema vorbereitet, aber fangen wir erstmal an, darüber zu sprechen, was wir so gespielt haben. Und fangen wir doch mal mit dem Daniel an. Was spielst du zurzeit?
Ich spiele größtenteils Strategiespiele. Letztens habe ich immer noch ein Spiel mit Stellaris offen.
Ah.
Dann, da habe ich auch etwas mit dem Thema, was wir heute sprechen, habe ich auch was gesehen. Denn entsprechend auch noch habe ich eine kleine Gruppe mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen Hearts of Iron. Und dann auch noch mit meinen Arbeitskollegen, wie zum Beispiel Anton und einen anderen, haben wir auch noch Rainbow Six letztens auch gezockt, als auch Shadow Warrior 2.
Ah, cool. Hearts of Iron. Wie lange braucht man da, um dann in das Spiel reinzukommen? Wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja eins von den eher hyperkomplizierten.
Ja, das ist Hearts of Iron 3 gewesen, wo jede Einheit bis zu 13 Attribute hat, die miteinander agieren und da braucht man schon eine gute, wenn man immer weiter reinkommt, so ungefähr 30 Stunden. Hearts of Iron 4, das aktuelle, das ist relativ einfach, das ist nicht, es ist eher zugänglicher für Leute gewesen und die KI ist total dämlich. Deswegen ist das gut zugänglich. Man muss sich da ein bisschen reinfinden. Man muss eher auch sagen, man muss auch schon das Interesse dafür haben, solche Sachen zu spielen.
Hat das denn gute Tutorials oder ist das mehr so, dass sie sich jetzt inzwischen so bei einem vierten Teil gedacht haben, die spielen sowieso schon? Und
Es hat ein Anfangstutorial, wo man so langsam eingeführt wird. Andernfalls kriegt man einfach auf den FAQs oder in den Foren kann man sich auch gut informieren, so worauf man zu achten hat.
Interessant.
Aber es ist eher wirklich welche, die sich auch langfristig Strategienspiele sich identifizieren und auch Interesse haben. Also einer, der lieber hier StarCraft 2 zockt, der ist, glaube ich, nicht der richtige Charakteristiker.
Cool. Ja, mir geht's da ähnlich. Ich habe da, glaube ich, keine Geduld für, wenn es irgendwie so heißt, so ja, nach 20 Stunden weiß man dann, wie das Spiel geht. So, nee, meistens bin ich nach 20 Stunden mit dem Spiel fertig. Naja. Marco, was spielst du zurzeit?
Ich habe jetzt vor kurzem, also eigentlich, oh.
Da ist er wieder.
Die klassische Sirene.
Ja, das ist keine Sirene, das ist jetzt irgendeine Hochzeitsgesellschaft hier.
Oh, gut, dann dauert das ja gleich viel länger.
Wie schön.
Vielleicht dich dann mal ganz kurz zurückstellen. Anton, was spielst du zurzeit?
Also eigentlich immer noch Titanfall 2, seit dem letzten mit Daniel halt und spielen noch Rainbow Six Siege so einigermaßen. Ich habe auch mal The Uncertain, die erste Episode, durchgespielt. Das ist ein Adventure-Spiel. Ist sehr cool gemacht. jeden Fall. Es geht darum.
Horror oder?
Nein, das ist ein. Es geht darum, dass praktisch die Menschheit in der Zukunft irgendwann ausgestorben ist und die Roboter, die in dieser Welt existieren, fangen an, ihre eigene Gesellschaft zu entwickeln und sich selbst weiterzuentwickeln. Und das passiert dann da. Und eines Tages, die denken alle, dass die Menschen ausgestorben sind, eines Tages so begegnet man den Menschen. Und dann fängt so dieses ganze Spiel an. Und dann haben wir, die erste Episode geht auf jeden Fall knapp 3 Stunden. Und nächste Episode ist für Frühling 2019 geplant. Und darauf warte ich sogar. Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Das klassische Adventure. Erinnert ein bisschen an, was würde man sagen, so Siberia-Richtung, hätte ich gesagt.
Aber Siberia mit S und nicht mit C.
Genau, mit S.
Ja.
Mit Kate und so weiter unterwegs, ja. Genau.
Ich kenne mich hauptsächlich in Siberia mit C aus. Das ist kein sehr gutes Spiel.
Also okay. Überwiegend halt wirklich so gestreamt und dann haben Multiplayer-Spiele gespielt. Für mich selbst habe ich diese halt The Uncertain gespielt, genau. Dann habe ich noch von Daniel zum Geburtstag noch Cuphead geschenkt gekriegt.
Was hast du ihm angetan? Nein, ich meine, es ist ja ein cooles Spiel, aber ich habe relativ schnell damit aufgegeben.
Ich weiß, dass er von Top Down und sonstige solche Action-Games gerne mag und ich dachte, wenn schon, denn schon, dann gib ihm doch mal die volle Dröhnung.
Es ist ein richtig geiles Spiel. Ich mag die Stilistik voll gerne und dazu, man muss wirklich in vollen geistigen Anwesenheit sein, um das Spiel so durchzuspielen, weil ich habe es jetzt bislang 2 Stunden gespielt, macht mega Bock, aber ist auch bockschwer, also. Direkt vorab sagen.
Ja. So, Marco ist jetzt bei dir die Hochzeitsgesellschaft weitergezogen.
Ja, sie ist weitergezogen.
Die ist beim Zuhause.
Ja. Ich bin gerade ein wenig krank. Ich dachte mir, ich würde den Podcast auch auslassen, aber ich kann den obligatorischen Sound im Hintergrund natürlich nicht auslassen. Der würde sonst hier fehlen. Also Krankenwagen, Hochzeitsgesellschaften und so weiter. was spiele ich zurzeit? Ich habe jetzt The Old Blood hatte ich jetzt beendet. Heute Morgen.
Wolfenstein?
Ja, Wolfenstein, ja.
Geil.
Echt komisches Ende. Aber ich werde jetzt hier nicht spoilern. hatte ich nicht mehr gerechnet. Jedenfalls habe ich auch Soul Calibur spiele ich natürlich zurzeit immer noch. Weil das echt ein gutes Prügelspiel ist, muss ich tatsächlich zugeben. Die Menüführung und so weiter ist halt nicht so schön, ist nicht so polished, wie es früher mal war. Aber das Spiel ist, also die Kampfmechanik ist einfach über jeden Zweifel erhaben. Das heißt, ja, wer genauer wissen will, der kann ja den Test nachlesen, auf gamondo.de. Und ja, das gefällt mir wahnsinnig gut. Und ich habe mit The World Ends With You Final Remix angefangen. Auf der Switch.
Ein sehr gutes Spiel, zumindest das DS-Original.
Worum geht's da?
kann ich dir noch nicht genau sagen, weil aktuell bin ich total das ist so eine Art Mindfuck jetzt, wissen Sie, so der Anfang. Ich habe absolut keine Ahnung, du spielst halt einen Typen, der stolpert und dann hat er eine Münze und dann kann er Gedanken lesen, dann kommen ganz komische Monster. Es ist so verwirrend.
Ja, aber es ist quasi von diesem Anime-Subgenre von diesen Todesspielen. Die nicht unbedingt zu vergleichen sind mit so Todesspielen wie bei Battle Royale oder bei Hunger Games, aber dann mehr so Sachen wie, ich glaube, eins heißt Kaiti.
Danganronpa, nee, wie hieß das?
Ja, genau, Danganronpa wäre so ein Teil davon. Also es ist im Prinzip sind die Leute dann mehr oder weniger quasi in so eine Zwischendimension versetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und es ist so eine Art Schnitzeljagd durch Shibuya, wo sie gegen Monster kämpfen müssen und bestimmte Sachen erreichen müssen, sonst wird ihre Existenz ausgelöscht.
Ja, mich hat es stilistisch besonders angesprochen, weil es halt so ein bisschen dieser Graffiti-Style ist, so ein bisschen mit Anime natürlich gemischt. Aber auch so durchgestylt, hat mich ein bisschen an Persona 5 erinnert. Das ist nicht wegen der Optik, sondern halt, weil es da halt auch so diese Parallelwelten gab, die anderen Menschen nicht sehen konnten. Ist halt da genauso. Nur es ist wesentlich arcadiger, das Spielprinzip, weil man da, wenn man es im Handheld-Modus spielt, dann wischt man mit dem Finger auf dem Display oder mit dem Joy-Con am Fernseher oder im Tablet-Modus. Ist halt, ja, es macht Spaß. Also, aber ich bin da noch ganz am Anfang. Ich habe es ja heute erst angefangen, deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Aber soweit hat es mich schon mal begeistert, hat mich schon abgeholt.
Also von meinen dunklen Erinnerungen von dem Original, was glaube ich inzwischen 10 Jahre alt ist. Nein, es irgendwie gab sowas kann ich durchaus empfehlen. Das ist das einzige Mal in meinem Leben, wo ich mich für Modetrends interessiert habe, weil da ist ein ganz interessantes System hinter.
Okay, soweit war ich doch gar nicht.
Okay.
Nee, mal sehen. Ich weiß nur, danach gab es halt irgendeinen anderen Remix nochmal, ich glaube auf für den DS.
Das hieß irgendwie anders. Es gab eine Version für iPad und iPod, nicht iPod, sondern iPhone und Android.
Ah, kann ich mir gut vorstellen, das würde da auch gut funktionieren. Und das ist jetzt der Final Remix. Ich mag das Setting und mal schauen. Sieht spaßig aus. Ansonsten habe ich also auch noch eine ganze Menge anderer Spiele rumliegen, die ich auch irgendwann noch spielen muss. Aber ja, gut. Cool. Das ist das, was ich zurzeit zocke.
Ja, ich wurde jetzt interessanterweise angestoßen, um mal ein bisschen von Videospielen abzukommen. Jetzt war oder ist demnächst ja auch die Spiel in Essen. Also die große Spiel. Europäische Brett- und Gesellschaftsspielmesse. Mhm. Und wer es vielleicht weiß, war das eigentlich Mattel oder war das Hasbro? Einer von den beiden hatte letztens Aufmerksamkeit für sich gemacht, weil sie behauptet haben, sie würden jetzt demnächst das klassische Buchstabenspiel Scrabble in Buchstaben-YOLO umbenennen, um es mit der Jugend cooler zu machen, und hatten eine Werbekampagne mit irgendeinem Typen, den ich nicht kenne, weil ich bin zu alt für so einen Scheiß. Und und das Interessante war halt im Prinzip, war es ein April-Scherz, hat sich dann später herausgestellt, aber im Prinzip haben es so ziemlich alle abgenommen, weil so bei den Gesellschaftsspielen machen Leute manchmal komische Sachen, um irgendwie alte Konzepte zu modernisieren oder sich mehr mit der Jugend einzufinden. Es gibt auch so Sachen wie, falls für einen das klassische Monopoly nicht schlimm genug ist, gibt es noch ein Monopoly, was irgendwie mit so Kreditkarten funktioniert. Und solche Spielereien. Da bin ich ein wenig raus, aber ich kann auf jeden Fall älteren Naturen immer empfehlen, für so ein bisschen einerseits Nostalgie und andererseits Kulturschock, wenn man jetzt nicht gerade unbedingt schon Eltern ist oder irgendwie ein Onkel oder sowas, mal in einen Spielzeugladen zu gehen, also in einen Toys R Us oder so. Weil, keine Ahnung, das letzte Mal, als ich in einem drin war, war es sehr interessant und irritierend.
Also ich gehe häufiger wenn ich jetzt von meinen Neffen irgendwie Spielzeug kaufe, dann gehe ich meistens immer in einen Spielzeugladen. Was ist dir aufgefallen?
Ehrlich gesagt ist das schon so eine Weile her, auch wenn einerseits natürlich schade, dass es sehr schwierig ist, bei Lego quasi einfach so eine große Tonne mit Teilen zu finden, statt irgendwelchen speziellen Sets.
Ja, okay.
Dann halt dieses ganze Brettspielgedöns mit, ich glaube, dieses Monopoly-Spiel hatte ich damals das erste Mal von da gesehen. Was dann jetzt auch wieder aktuell wird, was es alles für komische und teure und luxuriöse Adventskalender gibt.
Okay.
Auch wenn ich da teilweise als Kind enttäuscht wäre, da gab es zum Beispiel, es gibt glaube ich zum Beispiel jährlich einen 3-Fragezeichen-Adventskalender. Nur ist dann da halt nichts drin, außer ein Rätsel. Ich dann so denke, okay. Aber nein, worauf ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist ein sehr irritierendes Spiel, wo ich gedacht habe, junge Leute und Gesellschaft geht den Bach runter und so. Anscheinend Mattel veröffentlicht oder hat ein Spiel veröffentlicht namens Kaka-Alarm.
Wow, okay.
Und ich kann ehrlich gesagt nur bei der von der Werbung hier ausgehen, die ich in der Spielbroschüre gefunden habe, beziehungsweise die mir von einem Bekannten gezeigt wurde. Anscheinend funktioniert das Spiel so ähnlich wie Krokodok, was wahrscheinlich viele von uns bei hauptsächlich Trinkspielen gespielt haben.
Das war mit dem Zahn und
Auswählen. Ja, du musst Zähne runterdrücken von einem Krokodil und irgendwann geht dann der Mund zu. Hier ist es wohl so, also die fröhlichen, ethnisch diversen und gut belichteten Kinder haben sich hier um eine Toilette versammelt mit einem Pümpel. Und auf der Verpackung steht, drück den Pümpel, bis Mr. Kaka herausspringt. Und anscheinend muss man ihn dann fangen, wenn er herausspringt. Wo ich mir so denke, gut, einerseits insbesondere jetzt auch auf das eigentliche Thema, auf das ich gleich dann zu sprechen komme von dem Podcast, sollte man jetzt von Spielen nicht unbedingt viele Lernwerte erhalten, aber bringen wir unseren Kindern nicht etwas Falsches bei, wenn wir ihnen ein Spiel kaufen, wo sie einen Haufen Scheiße, der aus einer Toilette geschossen kommt, fangen müssen?
Ja, ich glaube, du siehst das jetzt hier aus dem pädagogischen Standpunkt, also den von den Eltern sozusagen. Aber ich denke mir, dass davon wahrscheinlich sowas im Fernsehen als Werbespot läuft und die Kinder sehen das und die Kinder wünschen sich das, weil für Kinder spricht das spricht Kinder an. Also wenn ich an meine Neffen denke, die würden sich darum reißen. Die würden das wahrscheinlich wahnsinnig gern, weil das einfach wahnsinnig witzig ist. Ah, guck mal, Kaka. Ja, aber dann haben Eltern Haufen, sagen natürlich nein.
Dann haben sie einen Berufswunsch, Kanalarbeiter werden. So, weiter.
Ganz bestimmt.
Ja, aber selbst die müssen ja selten die Kacke fangen und sind dann hoffentlich, also ich meine, das Ding ist natürlich aus Plastik, aber hier in dem erwähnten Werbefoto hat natürlich keine Handschuhe an oder so. Das wäre so das Mindeste, was ich sagen würde, wäre wichtig für den pädagogischen Wert, dass es irgendwie einen Satz Plastikhandschuhe oder so dabei gibt.
Das kannst du da knicken. Das soll Kinder ansprechen.
Ich musste nicht an South Park denken und Mr. Henke.
Ja, Mr. Kaka sieht da sehr ähnlich aus. In gewisser Weise ekelhafter. Weil er wirkt ein wenig plastischer und ein wenig weniger homogen, sag ich mal.
Wie heißt denn das? Stell dir mal vor, aus deinem Klo würde eine Kacke rausflutschen, die mit Augen und Mund ist. Und die mit dir spricht.
Da würde ich mir erstmal Gedanken über meine Verdauung machen, warum das nicht verdauert hat.
Wie heißt denn das?
Nicht normal?
Ich würde gerne mal gucken, wie das aussieht.
Ich werde gleich mal nach dem Podcast die Werbung herumgehen lassen und dann werde ich irgendwie gucken, dass das dann auch, wenn der Podcast online geht, also wenn ihr den Podcast hört, dass ihr unter mondo.de unter dem Artikel dann auch das Bild findet.
Also einen Moment, ich habe es jetzt gerade mal, ich habe mal bei Google bei Amazon Kaka-Spiele eingegeben und an fünfter Stelle ist Tears to Tiada, also das Rollenspiel auf PlayStation 3. Warum ist das
Kaka? War's Kaka?
Das ist doch kein Kaka-Spiel. Leute, das ist doch. Naja, offensichtlich lässt sich das mit Kaka nicht finden. Naja, dann
klickst du. K-A-C-K-A.
Ach, ich hab's mit K-K, also wie ein Kind das schreiben würde, geschrieben. Also Kaka-Spiel. Gucken wir mal. Kaka-Spiel. Ah, tatsächlich. Mattel. Kaka-Alarm. Mhm. Ach du Scheiße.
Oh Gott. Wie sind denn die Kundenrezensionen dafür?
Die sind schlecht. 14 Rezensionen, 3 Sterne, wahrscheinlich so viele 1 Sterne. Nicht das, was ich bestellt habe. Das, was ich bestellt habe, hier war das deutsche Spiel erworben, gesandt wurde aber die spanische Version. Bueno, boom. Okay, das ist, okay.
Ich Ich sehe, da gibt es mehrere Kackspiele.
Okay. Oh, es gab Bus, die halt die spanische Version bekommen haben, wie ich hier sehe. Falsche Sprache, falsch. Das ist tatsächlich das, die häufigste Beschwerde, dass das einfach das Spiel in der falschen Sprache kommt.
Naja, aber da gibt es doch bestimmt Online-Ressourcen. Ich schätze, das Spiel an sich ist sehr international. Ich schätze, da gibt es keine großen Anweisungen. Man muss nur mal originär herausfinden,
ja,
wie es funktioniert.
Eine Rezension hat im Titel einfach nur stehen: More exciting with real poo.
Also gibt es anscheinend Leute, die die Kaka-Alarm in der realen Welt spielen.
Weiß, keine Ahnung.
Ich habe mir jetzt eine Druckluftpistole für Rohrreinigung gekauft, aber mache ich das eher aus Notwendigkeit und nicht aus Spaß und B hoffe ich dann, dass dann nicht irgendetwas entgegenkommt, wenn ich sie anwende. Ja. Aber gut.
Mir gefällt nicht die Richtung, in die sich dieses Gespräch entwickelt.
Ja, vielleicht sollten wir ein bisschen umlenken in etwas anderes. Wenig Pädagogisches, und zwar Drogenkonsum. Ja, und da du dir ein anderes Thema gewünscht hast, Marco, kannst du ja direkt anfangen. Hast du persönlich Erfahrungen mit Drogenkonsum? Interessantem Drogenkonsum, also nicht Medikamente oder sowas, was sowieso jeder macht.
Ja, jetzt eigentlich nicht, also jetzt hier Alkohol oder sonst irgendwas, das was vielleicht etwas, was mit Medikamenten doch zu tun hat. Das ist so die einzige Erfahrung, die ich so generell so mit starken Drogen habe. Obwohl man es eigentlich nicht Drogen nennen kann, weil es ja ein Medikament war. Ich war mal im Krankenhaus, wurde vom Auto angefahren, lag dann im Krankenhaus, ich hatte wahnsinnige Schmerzen. Und ich hatte dann halt nach Schmerzmitteln gefragt, da kam halt die Krankenschwester an, meinte so, kann mir nichts geben, die muss erstmal den Arzt fragen. Dann ging sie weg, dann kamen sie wieder. Mit einem Medikament, das musste man so trinken. Das habe ich dann getrunken und Schmerzen gingen erstmal nicht weg. Ich gucke die Krankenschwester nur so an und mir wurde richtig schummerig. Und ich meinte nur noch so, das macht müde, oder? Und während ich dann einfach so umgekickt bin, also richtig weggetreten, habe ich nur noch gesehen, wie sie gegrinst hat. Also das fand die wohl wahnsinnig witzig. Ich war dann einfach weg für die nächsten Stunden. Ich meine, es hat geholfen. Also ich meine, in der Zeit, wo ich weg war, habe ich einfach keine Schmerzen gespürt. Aber es war schon cool. Aber das war halt so das höchste der Gefühle an Drogen, was ich so.
Aber dann neue Nähte oder so hast du nicht gefunden, als du wieder aufgewacht bist.
Ja, ich habe dann zwei Nieren verloren. Nein. Nee, tatsächlich. Ich war in einem guten Krankenhaus.
Okay. Mit seltsamen Schwestern. Aber gut, möchte jemand anderes eine interessante Drogengeschichte erzählen? Ich werde ihn auch nicht bei der Polizei verpetzen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so im Nachhinein geht.
Ja, Namen werden unkenntlich gemacht. Also Anton, ne?
Ja, ich glaube, das geht in Ordnung. Ihr solltet vielleicht keine Geschichten von den letzten 24 Stunden erzählen.
Ja, okay, dann kann ich vergessen. Ich habe auf jeden Fall auch Krankenhausgeschichte. Halt auf dem OP-Tisch gelandet und dann habe ich dann lokale Anästhesie gekriegt. Das heißt, ich war, das heißt, völlig anwesend. Man hat irgendwas reingespitzt, dann hat man angefangen so zu zählen, so, zähl mal von 1 bis, zählt nicht so, 1, 2, 3, 4, 5, irgendwie bei 7 fing so die Kacheln um mich herum zu drehen, irgendwelche Disco-Kugeln aus Kacheln raus zu kristallisieren. Und das war alles auf dem OP-Tisch. Also ich war zwar anwesend, aber auch nicht. Das war sehr ein interessanter Trip, sag ich mal so, für mich. Und dabei, weißt du, so Lunge aufgemacht bei mir und ich währenddessen so voll die Disco-Kacheln betrachten.
Ich meine, ja, ist besser, als wenn sie da jetzt so einen Spiegel aufgestellt hätten, damit du dann
Och, nee, Kopf war irgendwo zwar anwesend, aber auch nicht. Das ist so schwer zu beschreiben. Es ist so ein.
Tja, jeder, der mal so Anästhesie bekommen hat, der kann das wahrscheinlich gut nachvollziehen.
Ja. Das ist, als ob man so, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich Lewis Carroll-Geschichten kommen danach dran, also in der Geschichte mit dem
ja.
mit Alice im Wunderland, ja.
Ja. Bin ich jetzt sehr enttäuscht. Meine Erfahrungen mit Lokalanästhesie sind mehr so, dass ich mir dann mehr was gewünscht hätte für Abwesenheit, weil dann war bei dem letzten Mal, wo da etwas passiert ist, war dann halt nichts Interessantes, außer dass die Stelle, an der operiert wurde, taub war, wie es halt sich gehört. Und ich hätte mir dann aber irgendwas gewünscht, um nicht die Geräusche zu hören, die dann da
während
so. Oder von daher, ja, sehr, sehr enttäuscht. Ich bin erschreckend drogenunerfahren. Ich bin ein sehr spießiger Mensch.
Wie heißt denn nochmal das Spiel, wo man die ganzen OPs durchführt? Surgery Simulator?
Genau.
Oh ja, Surgery
Simulator. Ja, wenn man sich dort die Betäubungsspritze selbst gespritzt hat, kann man jetzt mal auf dem Bildschirm so Sachen.
Ja, ja, das ist, dann verschwimmt alles und im Prinzip, das Interessante bzw. Nervige bei dem Spiel ist, so diese komischen der Bildschirm bewegt sich und Bla-Effekte kennt man ja aus anderen Spielen, aber da geht's dann nicht mehr weg. Also wenn man sich da versehentlich an den Betäubungsmitteln gestochen hat, dann kann man am besten gleich neu starten.
Ist auch ein Simulator. Der muss wahrscheinlich mehrere Stunden warten.
Ja gut, fairerweise ist es auch ein Simulator, wo man nur eine Hand hat. Und,
richtig.
Auch wenn auf PlayStation VR gibt es eine Version, wo man beide Hände verwenden kann. Und etwas, was dann nicht so ganz dem im Geiste des Erfinders ist, weil es wesentlich einfacher ist, aber dafür ist es ganz lustig, dann mal quasi mit beiden Händen einen Enddarm rauszuziehen oder so.
Ja, und mit dem Hammer den Brustkorb aufzukloppen.
Ja. Ja, und dann sind wir da schon direkt bei Spielen. Ich glaube, das Spiel mit der größten Auswahl an potenziellen Drogen müsste, glaube ich, die Fallout-Serie sein.
ja,
Fallout. Keiner widerspricht.
Hat auf jeden Fall viel mit Drogen zu tun.
Also, da gibt es diverse Sachen. Da gibt es. Gott, jetzt habe ich natürlich sämtliche Namen von den Drogen vergessen, die es bei Fallout gibt. Ja. Aber ich habe hier, glaube ich, irgendwo.
Was ist der Black
Ops? Es gibt Psycho, das verbessert den Schadensbonus. Es gibt Mad-X, was die Schadensresistenz verbessert. Und es gibt Mentats, was Intelligenz und sowas, die Stats anhebt. Aber die Sachen machen alle süchtig. Was ehrlich gesagt schon einer der nächsten Schritte ist von einer, ich sag mal, distanzierten Darstellung von Drogen in Spielen.
Das hat quasi Folgen.
Ja, ja.
Es gibt ja Spiele, da nimmst du Drogen, da hast du einfach irgendwie, keine Ahnung, ein verwackeltes Bild oder sonst irgendwas, aber danach ist alles wieder gut. So eine Abhängigkeit und so weiter, das ist, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr selten. Also Fallout ist, glaube ich, auch das Einzige, was mir jetzt so einfällt spontan, aber vielleicht finden wir gleich noch irgendwelche anderen Sachen.
Da wäre Rimworld, wenn du dort deine Bewohner, die du zum Überleben hast, da auch unter Drogen setzt, sind die vielleicht auch aktiver, aber du musst eben auch mit der Konsequenz leben, dass sie ausflippen, die eigenen Leute angreifen, wenn du sie im Entzug hast.
Das ist auch. Ja, das tendieren sie allgemein oft bei Rimworld zu tun. Also ich hatte auch Leute, die sehr depressiv waren, weil jemand anders gestorben ist und das Beste, was denen dann eingefallen ist, ist, andere Leute anzugreifen. Wo man dann so denkt, das macht es jetzt auch nicht besser. Aber ja, diese ganze Drogengeschichte, die ist dann sehr, Rimworld ist dann vielleicht das bessere Beispiel, weil ich glaube, bei Rimworld, die Drogen haben tatsächlich auch keine so richtigen Vorteile, oder?
Meines Wissens nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, welche Droge es war. Gibt es eine, die kann, wenn er eine hat, nimmt, ist er abhängig davon, aber kann dann so mehrere Tage lang konzentriert arbeiten, aber danach ist er fertig. So ähnlich wie Panzer oder Fliegerschokolade.
Ah.
Er bricht den Leben, also was eigentlich ja, was ist das nochmal? Meth?
Panzerschokolade ist Crystal Meth, ja.
Crystal Meth, ja.
Was dann auch so eine Sache ist, um mal ein bisschen hin und her zu springen, ich glaube tatsächlich, dass die am weitesten verbreitete Droge so bei Videospielen, so meiner Erfahrung nach, nicht weil es beim Namen genannt wird, sondern so von den Effekten her, ist wirklich dann irgendwie Crystal Meth, weil irgendjemand braucht immer irgendwie eine Ausrede, dass entweder quasi die arme Population total abhängig ist, was dann natürlich bei Crystal Meth im realen Leben sehr praktisch ist, weil komplett synthetisch hergestellt. Wir alle haben Breaking Bad geguckt, bla bla bla.
Fun Fact, Crystal Meth ist eine deutsche Erfindung.
Ja, ist darum das? Sind wir auch in Europa auf der Top-Stelle. Chemnitz ist in Europa quasi der Crystal Meth-Sumpf.
Oh. Jetzt wissen wir alle, wo wir hinfahren müssen, ne?
Und Erfurt ist, glaube ich, an dritter Stelle. Also, ja, man könnte da jetzt draus weitere Konsequenzen schließen, aber gut, politisch wollte ich jetzt heute eher weniger werden.
Ja. Wir sprechen ja über Spiele.
Ja, wir sprechen über Spiele. Aber ja, Crystal Meth ist dann immer so, dass wenn du irgendwie jemanden, irgendwie Gegner brauchst, die nicht groß Schmerzen spüren, sodass man nicht groß programmieren muss, dass sie irgendwie aus dem Weg gehen oder so und dann irgendwie dummes Zeug brabbeln, dann irgendwelche Crystal Meth-ähnlichen Sachen sind immer gut. Ich glaube, bei Elder Scrolls ist Skooma der Crystal Meth-Ersatz.
Ist er nicht Soma gewesen?
Hey, nein, ich glaube, es ist tatsächlich Skooma, weil Soma, da kommt zu sprechen, das gibt es wirklich, da habe ich etwas Interessantes gefunden. Aber gut. Und dann auch bei Max Payne im weitesten Sinne würde ich sagen, Valkyrie ist sehr ähnlich zu Crystal Meth.
Ja, ich glaube, es ist aber doch irgendwie doch was anderes, oder?
Ich meine, Valkyrie ist extrem ein Halluzigen in Max Payne, also.
Die Valkyrie?
Ja, ja.
Ja, gut.
Der Typ schmeiß ich mehr, aber mit Painkillern, mit Schmerzmitteln.
Ja, ja, was dann, oder halt Alkohol im dritten Teil, was ich dann ein bisschen sehr absurd fand, wie viel Alkohol der Mann zu sich nehmen konnte, weil,
zum dritten Teil will ich mich jetzt nicht auskotzen, aber.
Wenn ich jetzt wann dann? Schmerzhafte Erfahrung. Wenn ich jetzt wann dann? Ich weiß nicht, ob wir noch mal über Max Payne sprechen werden.
Das beste Spiel des Jahres? Egal.
Ach, ich fand es eigentlich ganz gut.
Grausam.
Ja, Max Payne 3 natürlich ein Rockstar-Spiel, die auch ein sehr buntes Verhältnis zu Drogen haben.
Oh ja.
Also das auf der spielerisch interessanten Seite ist bei GTA 5 kann man Peyote finden.
Was
interessante Spielsequenzen mit sich bringt.
War das mit diesem Alien-Ding oder?
Nein, nicht das mit dem Alien-Ding, was irgendwie einem angeboten wird. Ich glaube, das ist tatsächlich Marihuana, was dann einem angeboten wird und dann hat man eine kurze Alien-Shooter-Sequenz. Wo man auch so denkt, so, warum weiß ich mehr über Drogen als Rockstar Games? Also,
Ach so. Ja, aber das war cool, das war sehr cool. Also
ich muss auch korrigieren, Crystal Meth ist keine deutsche Erfindung, sondern japanische Erfindung. Naruhito Inaki hat das als flüssige Form synthetisiert, 1893.
Okay. Interessant.
Genau.
Nur die technologisch ganz vorne gewesen.
Genau, nur die, bekannt richtig so, warum es in Deutschland ist, ist 1934 die Berliner Templer-Werke, die es dann sich auch patentieren ließ, die kristalline Form und Herstellungsverfahren, die ihm das so günstig machte, sowas man auch als ziviler Mensch in den Apotheken auch sich erwerben konnte.
Oh, okay.
Ja, da hat man nicht so drauf geachtet.
Ich meine, es ist ja mit vielen Drogen so, dass die erstmal ihren Weg über die Apotheke finden und dass dann später Leute sagen so,
irgendwas ist da komisch an dem Ding.
Ja.
Naja, nur als Einschub für Historiker, so nebenbei.
Wieder was gelernt. Ja. Um dann ganz kurz zurückzukommen auf GTA 5, nein, tatsächlich, Peyote ist ein bisschen besser versteckt. Ich glaube, es wird einem in der Map nicht angezeigt und ich glaube, es gibt auch keine Missionen oder Quests diesbezüglich, aber man kann es finden und in der Zeit, wo ich GTA 5 gespielt habe, habe ich mich dann zwischenzeitlich in einen Hund verwandelt und in einen Vogel.
Ah, warte, ja.
Im echten Leben oder im GTA?
Also in GTA 5, beziehungsweise auch nicht in GTA 5, aber der Charakter, der es dann gefunden hat, hatte dann kurz mal Eindruck, er wäre ein Hund oder ein Vogel.
Ja,
das
ja,
wurde dann sehr introspektiv.
Ich erinnere mich dran. Also an den Hund erinnere ich mich definitiv. Ich weiß nicht, ob ich jetzt selbst gespielt habe oder ob ich das in irgendeinem Video mal gesehen habe. Aber das ist natürlich abgefahren. Ich wusste nicht, dass es mit einer Droge zusammengehangen hat. Naja gut,
GTA 5 ist schon wieder ein bisschen her. Ja, das ist tatsächlich auch eine... Das ist irgendein Extrakt von einer Pflanze, die man da auch tatsächlich in der Umgebung findet. Also Biote ist auch, glaube ich, in den USA legal, weil man kann es nicht wirklich verhindern, weil es halt irgendeine Wildpflanze ist, die man so in den südlichen Regionen findet.
Ah, okay. Dann passt es ja. Aber GTA hat ja grundsätzlich sehr viel mit Drogen zu tun, auch wenn man sie jetzt da nicht im Spiel konsumiert, sondern ja, man ist ja sowieso im Mafia-Milieu unterwegs oder als Gangster. Jetzt in GTA 5 wieder weniger, aber hier, wenn ich an die vergangenen Teile erinnere, hier gerade GTA 3 oder Vice City, vor allem Vice City halt.
Vice City,
also, das ist ja.
Da musste ja man auch
anderes als Drogen. Da ging es ja nur um Drogen. Also es war ja so die Hauptmissionen waren ja immer, transportiere Drogen, klaue jemanden Drogen, Drogen, ja, Drogen.
Vice City war ein bisschen so Hommage an Scarface.
Ja, definitiv. Also
naja, ein bisschen ist ein Understatement, würde ich sagen. Ich meine, ja. es ist exakt Scarface.
Es war stark inspiriert.
Da eine kleine Zwischenfrage. Es gab ja dieses Scarface-Spiel, was direkt fast zeitgleich rausgekommen ist. Lohnt sich das?
Ja, ich. In meiner Erinnerung ist es sehr ähnlich zu dem zu den Der Pate-Spielen.
Aha.
Im Sinne dessen von es wirkt halt anfangs wie ein GTA-Klon mit einer uralten Filmlizenz dahinter. Aber auch wenn so das Core-Gameplay, das GTA-Gameplay dann eher so mittelmäßig war, waren dann, glaube ich, immer interessante Systeme hinter. Also bei den Der Pate-Spielen, die auch definitiv im Vergleich die besseren Spiele sind, ist es dann viel mit Territorialkämpfen und dass man dann neue Einnahmemaßnahmen in Sachen Schutzgeld und sowas herbeiholt und dann auch tatsächlich mit den anderen Familien in einem dynamischen Konflikt ist. Und bei Scarface ist es so gewesen, dass es dann quasi eine Pseudo-Fortsetzung zu dem Film ist.
Ja, Tony
Montana. Und wenn sich jetzt jemand fragt, wie geht das? Ja, Tony Montana überlebt dann. Also man spielt quasi das Finale des Films, was auch das Finale von GTA Vice City ist. spielt man danach und im Gegensatz zu dem Film kann man es halt gewinnen, aber hat dann erstmal quasi alles verloren und muss sich dann wieder neu aufbauen. Was dann, glaube ich, auch sehr ähnlich ist zu GTA Vice City, weil es dann da auch tatsächlich da darum geht, quasi so ein kleines Wirtschaftsimperium nebenbei zu eröffnen.
Ja, ich kann mich noch an die Mission mit dem, mit dem Eiscremewagen erinnern.
Ah, ja.
Ja, das ist glaube zuletzt.
Vice City hatte einige legendäre Missionen, also war schon einiges sehr. Und vor allen Dingen auch viele Anekdoten an Scarface und auch andere kulturelle Sachen aus den 80ern. Das fand ich großartig.
Die schlimmste Mission, die war mit dem Helikopter, mit dem kleinen.
Ja.
Ich glaube, sie wird
nicht mehr, weil die Steuerung einfach scheiße war.
Ja, es war so.
Warum kann kein Mensch in GTA Helikopter fliegen? Ich bin sehr gut darin, Helikopter zu fliegen. Nein, was mich mehr abgefuckt hat, war, ich glaube,
in der Film
muss man irgendwann einen Panzer klauen.
Panzer?
Ja, bestimmt. Weiß ich mehr.
Nee, das nicht sehr gut nicht. War, insbesondere weil ich es auf PS2 gespielt habe, mit ohne manuellem Zielen. Und sehr schnell sterben. Das war so meine Mission, die ich nicht mochte.
Also bei Vice City meine ich nicht die normalen Helikopter, ich meine auch diese ferngesteuerte. Muss die Baustelle zerstören halt und die Dynamit
mit dem Teil abwerfen. Und dann auch noch unter Zeitdruck und so weiter, war alles scheiße. Ja.
Ohne Zeitdruck wäre das kein Ding, aber da hast du, wenn du eine Ecke irgendwie an einer Ecke hängen geblieben bist oder so, hast du verloren, als man direkt einfach neu anfangen können.
Ja, ja, genau.
Ah,
genau,
es geht alles. Dafür sind Analog-Controller analog.
Ah, auf der PC hab ich das gespielt.
Deshalb ja, gut, dann bist du verloren. Gewesen. Okay, dann kann ich es ja verstehen. Dann hast du da keine Chance.
Nee. Und tatsächlich, also mit diesem, da wo wir schon von Pate und Scarface gesprochen haben, mit Einnahmen von Gebieten, ich glaube zuletzt hat das Mafia 3 versucht, was
ja, ja haben sich ich glaube, da war nur das Problem, dass das so ziemlich das orientiert. Einzige war, was die versucht haben.
Ja. Ja. Mhm. Ach ja.
Ja.
Naja. Was ist mit Bioshock? Hat auch Drogen.
Ja, um mal sehr, sehr guter Einwand, weil es etwas komplett anderes ist, weil da geht es ja nicht so um die Machenschaften der kriminellen Unterwelt, sondern mehr jeder darf eh machen, was er will, und natürlich involviert das viel damit, sich Substanzen in den Körper zu pieksen. Von Seeschnecken, Unterseeschnecken. Wie ich mich richtig erinnere.
Ja, die Gesellschaft hat sich selbst dazu erlegt, einfach. Ja,
ja, war aber auch irgendwie wieder so als, um jetzt mal wieder hier Fallout, wo man dann halt, oder halt anderes Spiel, jetzt bei Bioshock hatte, dass er jetzt weniger Konsequenzen für den Spieler gehabt, eher ja, Vorteile.
Ja, ja, es ist so ein bisschen sehr wischiwaschi gewesen, weil ich glaube, die Implikation ist ja, dass das normalerweise einem das Gehirn kaputt macht, aber man ist ja nicht wie andere Leute. Von daher hat man da im Spiel nicht viel gemerkt, sondern nur bei den Gegnern.
Ja, ja, ja.
Bei den, wie heißen die?
Splicer.
Oh, Splicer, genau. Und die Droge war Adam. Ist die?
Ja.
Ja, ja, ja.
Seeschnecken-Extrakt.
Jo. Also das heißt, die sind drauf, also die ist eine Person, die eine gewisse Eigenschaft, Charakter hatte, die es ermöglicht ist, die Droge ohne große Auswirkungen zu sich zu nehmen, wie Spice, von Dune, von Arrakis.
Das sind Leute, sind der eine Typ hieß Muad'Dib, beziehungsweise
genau, das war
Paul Atreides.
Von, genau.
Wie aber die Leute an sich heißen, Fremen.
Ja, die Fremen, genau, die sich damit machen. Allerdings diese Navigatoren, die nur mit Spice eben in die kurze Zukunft gucken können, somit auch eben den interstellare Raumfahrt ermöglicht haben.
Ja, das ist dann auch so zeitlich so eher das Passende, weil Dune ist ja, glaube ich, späte 60er oder frühe 70er geschrieben worden.
Ja, richtig.
Wo dann wirklich noch so die hohe Zeit war von wir sollten mehr mit Drogen experimentieren, um unseren Geist zu erweitern.
Nee, aber Bioshock war das doch so, dass man die Plasmide und so weiter für neue Fähigkeiten öffnen hat. Und Adam war da halt das Nebeneffekt, dass man sich das trotzdem immer nehmen musste halt. Ne? Sonst waren die instabil, die ganzen Sachen.
Irgendwie sowas war da, aber ich kann mich hauptsächlich daran erinnern, dass man sich eine fette Spritze hin und wieder in den Arm gejagt hat und dann mit Bienen schießen konnte. Das ist richtig, was man mit Drogen definitiv machen kann.
Nee, das sind halt diese Plasmide, also die genmodifizierten Modifizierungen halt, ne? Und um das stabil zu halten, muss man sich weiterhin spritzen, und das macht abhängig nebenbei halt. Ne? Und dadurch hat sich die Gesellschaft an sich komplett zerstört. Halt.
Ja. Trotzdem frage ich mich, womit wurde dieses Bienenschießding hergestellt?
Fantasie?
Ja, mutieren. Irgendwie muss das hier hergestellt werden, wenn das quasi durch genetische Modifizierung in Zusammenhang mit Adam-Zeug, bla.
Wow.
Aber es gibt ja nichts, es gibt ja keine Tiere, die irgendwie herumlaufende Bienennester, wie heißen die nochmal? Bienenstöcke sind.
Ja, es gibt auch viele andere Parasiten.
Ja. Bienen sind doch keine Parasiten. Also.
Nein. Ich meine jetzt nur, das sind so... wollte ich sagen?
Also mit genetischer Modifikation, mit Drogen, da kommen wir auf Witcher, wie die Hexer entstehen.
Ah ja, stimmt.
Oh ja, mit Drogen und mit genetischer Modifikation.
Eins
davon macht im Mittelalter Sinn.
Genau. Das ist ja bei Geifel Witcher, wo die Kinder doch in den so lange zugedröhnt wurden, bis die entweder starben oder zum Witcher wurden.
Genau.
Ja.
Was man halt so mit Drogen macht.
Und es macht impotent.
Ja.
Also, nein, impotent nicht, nein. Nein, nein, nein.
Doch.
Nein. Die waren nicht impotent, die konnten, die haben nur mit Platzpatronen geschossen.
Ja, die können keine Kinder
zurück. Das ist ein großer Unterschied.
Ja, gut, dass der Witcher noch kann, das hat man ja gesehen.
Ja. Yeah. Nee, auf jeden Fall, das hat. Ja, die hatten ja Vorgeschichte war so, dass einer von 10 Kindern ungefähr überlebt hat. Und dann. Die wurden extra dran entzogen, um diese ganzen Monster, die in die Welt da reingekommen sind, zu vernichten. Da war ja so irgendwie ein normales Effekt, ich weiß nicht mehr, wie das genau ist, dass die zwei Welten miteinander verbunden waren und dann kam die Magie und die Monster in die Welt und dann wurden die Hexe halt speziell darauf trainiert, halt diese Monster halt zu vernichten und dann, ja. Genau, und dann, da die komplett anders waren oder anders ausgesehen haben, wurden die von der Gesellschaft ein bisschen so als Mutanten und so weiter bezeichnet. Sind halt gut trainierte, chemisch bearbeitete Jäger mit magischen Fähigkeiten. So
gesehen. Ja, und Geralt taucht ja auch in Soul Calibur 6 auf, wo es überhaupt keine Drogen gibt. Um das mal so festzuhalten.
Naja, es gibt... Ich meine, die ganzen bösen und guten Schwerter, irgendwie ist das ja auch so, mehr so die klassischen Drogenallegorien im Herr der Ringe sind von, ich habe jetzt so viel Macht, ich kann nicht aufhören, Macht zu haben und werde dann böse und hässlich, weil ich ein tolles Schwert gefunden habe. Kann ich mich dunkel erinnern, dass die Story darum geht, Storys sind wir spielen halt.
Ja, und Bilbo und Frodo hat eine Abhängigkeit vom Ring, also.
Ich meine, ja.
Also richtig heftige.
Okay.
Um ganz kurz zurückzukommen auf zwei Sachen. Witcher hat auch irgendein Crystal Meth. Ich habe jetzt nur den Namen.
Ja, Fischsteck. Also
Fischsteck, genau.
Ja. Also, okay, im Deutschen ist es auch genauso. Ja, genau, Fischsteck. Das ist so die Billigdroge, die man zum Schnüffeln benutzt, so hätte ich gesagt. Wie war das? Durch die Nase eingeatmet? Das war so ein weit verbreitete Droge, die ziemlich günstig war, die sich jeder leisten da konnte. Ja.
Kann man es in irgendeinem von den Spielen auch nehmen? Weil ich glaube, in Witcher 3 nicht. Man kann es hin und wieder haben und verkaufen, aber...
Ich glaub in keinem Spiel. Außerdem dröhnt sich der Geralt jedes Mal vor dem Kampf mit diversen Getränken und so.
Ja.
Ich glaube, der braucht so Billigdroge nicht.
Vielleicht sind ja, ich meine, in vielen Spielen gibt es ja Heiltränke. Wer weiß, was das alles ist.
Also Alkohol auf jeden Fall drin, also 100 Punkte.
Ja, besonders bei jedem Schlafen tränkt er die Getränke nochmal neu mit hochprozentigem Alkohol auf. Das hat nur, wie heißen die Dinger, die man, angebliche Pseudomedikamente, die man so lange verdünnt, dass er Substanzen hier drin ist.
Das sind
Globuli. Sind das nicht Globuli?
Nee. Ich muss gerade überlegen.
Das waren die Kügelchen, meinst du?
Naja, ich muss jetzt gerade recherchieren, weil jetzt interessiert es mich auch.
Genau, das ist relevant.
Ich weiß gerade nicht ganz, was gemeint ist, aber egal, für jedes...
Es gibt diese Art von Pseudomedikamenten, wo die Theorie dahinter Placebo. War, die mal irgendein... irgendein Chemieidiot hat mal irgendwie die Theorie aufgestellt im... Ich glaube 19. Jahrhundert, vielleicht im 18. Jahrhundert, dass quasi, wenn du Sachen so lange verdünnst, bis quasi nur noch Hundertstel von dem ursprünglichen Zeug, was du verdünnt hast, dann wird es irgendwie effektiver und wird dann zu einem guten Heilmittel.
Weil das Wasser, mit dem du mit dem Medikament versetzt hast, sich erinnert.
Ja. Funktioniert. Egal.
Ja, das funktioniert nicht.
Nein, dass es nicht funktioniert, musst du uns nicht erzählen. Andererseits, das hat auch hier in Deutschland sehr viele Follower. Von daher.
Genau, und Geralt verdünnt jedes Mal, wenn er sich meditiert, verdünnt er seine Tränke mit Alkohol.
Ja, das ist eins der Bestandteile der wichtigsten, also so stark alkoholisch. Da brauchst du jedes Mal eine Flasche Wodka oder so für ein Getränk.
Von aber daher vielleicht ist es egal, was jemand reinschüttet, es ist einfach nur die Resistenz, die man dann durch die Alkoholbetäubung bekommt.
Ja, und Alkohol ist ja auch eine Droge.
Na gut, aber ich als Witch hatte eh so höhere Widerstandskräfte gegenüber so Mitteln und so weiter.
Ach, ich hab's jetzt. Homöopathische Medikamente.
Homöopathische?
Okay. Doch, homöopathische, okay.
Hatte ich mir eher was anderes unter vorgestellt, aber gut.
Naja, homöopathische Mittel kann man sich merken, meistens idiotisch.
Ist auf jeden Fall ein guter Weg, um Geld zu verdienen und mit wenig Einsatz von
einfach Wasser immer weiter verdünnen, ja.
Ja. Naja. Gut. Zurück zu den Drogen.
Zum Härtenstoff jetzt.
Zurück zu den Drogen. Ich muss gerade überlegen, weiß auch nicht, ob ich danach recherchieren könnte. Ich meine, es gab auch mal ein Spiel, was ganz interessant war, weil im Prinzip das, was du da genommen hast als Health, also quasi als Medpack oder was auch immer, hat, glaube ich, nach und nach seine Effektivität verloren. Gab es da irgendetwas oder habe ich mir das jetzt nur in einem Drogentraum erträumt?
Nee.
Was für ein Spiel war das nochmal? Das ist eigentlich auch eine ganz interessante Idee.
Vielleicht sitzen da draußen jetzt Zuhörer, die sagen, das ist dieses und jenes Spiel, warum sagt das jetzt keiner? Ja, keine Ahnung, das
sagt mir gar nichts. Es sind die Drogen.
Falls jemand das einfällt, einfach unten in die Kommentare und das
Podcast schreiben. Ja, das wäre sehr praktisch, weil ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie ich jetzt danach suchen könnte.
Ja.
Naja, hier Drogen und Gesellschaften. We Happy Few.
Das ist ja eines der drogenreicheren Spiele, was jetzt in letzter Zeit herausgekommen ist. Was dann so mehr in die Richtung von in Anführungsstrichen klassischen Dystopien geht, wie 1984 oder Brave New World.
Ja.
Vielleicht magst du mal davon erzählen, was da der interessante Hook ist.
Der interessante Hook ist, dass man eher von der untersten Schicht kommt am Anfang des Spieles, sich da wirklich nur als Facharbeiter erstmal im Sinne der Fake News die Zeitungen eher mal Berichte zensiert und die Gesellschaft, wenn man nicht die Droge nimmt, sieht man, dass die gesamte Gesellschaft, wo man lebt, total verfallen ist und nur Mist frisst. Aus die reicheren Leute und du mit nur mit dieser eine Glücksdroge die andere Seite der Welt siehst, dass du in einer glücklichen Gesellschaft lebst und nach kannst du entweder die Droge nehmen, dann bist du auch akzeptiert, somit ist es leichter für dich, durch die Gesellschaft durchzugehen, also mit den anderen Leuten zu interagieren, oder du nimmst sie nicht, dann wirst du auch schon schräg angeguckt von anderen, warum du nicht lächelst, sondern schlechte Laune, Anführungszeichen, hast. Und dann wird es eben verfolgt. Ich habe das nur angespielt, aber nicht durchgespielt. Deswegen kann ich nicht so viel weiteres dazu sagen, weil vom Survival-Game ist halt sau schwierig. Also Survival-Aspekt ist da ein bisschen übertrieben. Da ist halt schon schwierig, das dann durchzuhalten. Und dann war ich doch lieber zu meinen Strategiespielen, die ich mal einfach mal stundenlang spielen kann. Und dann sehe ich das weiter. Deswegen habe ich halt nicht durchgezockt.
Wie eine Droge. Aber nein, ich hab's auch nicht so weit gespielt, weil ehrlich gesagt auch kein so tolles Spiel. Ich kann dann höchstens vielleicht sollte dann erwähnt werden, dass quasi in der Gesellschaft es wirklich ein Muss ist, permanent diese Droge Joy zu nehmen, was dann quasi so ein LSD-artiges Ding ist, so dass man immer gut drauf ist, so in der 50er optimistischen Hey. Hurra, Empfindung ist. Und aber das ist dann schon ein bisschen schade, dass das Spiel nicht ganz so toll ist, weil das ist ganz interessant, weil es gibt auch Entzugserscheinungen, mit denen man dann die man dann handeln muss. Also man muss oft die Droge nehmen, weil quasi, wenn du die Droge nicht nimmst, dann wirst du zumindest in späteren Leveln und in den höheren Gesellschaftsschichten wirst du dann ganz schnell erkannt und verfolgt. Aber man muss es dann auch immer so ein bisschen ausbalancieren, weil es gibt dann auch negative Effekte. Quasi Entzugserscheinungen, wenn man es dann länger nicht nimmt. Aber wenn man es dann nimmt, hat man auch wieder gewisse Nachteile. Man will es auch eigentlich nicht nehmen, weil alles eine große Lüge und bla. Ja, storytechnisch ganz interessant, spielerisch leider ein bisschen aber wer Survival-Spiele mag und sich jetzt dafür interessiert, der sollte mal reingucken. Alle anderen, muss man gucken.
Ja, das Spiel wäre eigentlich optimal, dass man das mal als Demo hätte. So das erste, vielleicht erste Kapitel, so eine Stunde Spielzeit hat, wo man einfach reingucken kann, ist das was für mich oder ist das nichts für mich?
Absolut, absolut.
Ich das ist, glaube ich, ein anderes Podcast-Thema.
Ja, Demos, Betas. Ja. Ich meine, wenn man es über Steam spielt, kann man es, ich glaube, 2 Stunden spielen und dann zurückgeben. Mhm. Aber eigentlich auch nicht der Sinn des Erfinders, von daher Ja, da so ein bisschen schwierig. Was ist denn so von euch quasi, was wäre denn, wir haben jetzt viele Beispiele schon genannt, aber was ist so quasi das erste Mal oder das prägnanteste, wo euch irgendwie, wo ihr in Kontakt mit Drogen gekommen seid, aber in den Videospielen?
Das ist schwierig.
GTA 1, wenn man Drogentransporte macht.
Ja, vielleicht kann man bei hier Duke Nukem 3D die Steroide auch zu den Drogen zählen?
Ja.
Dann
wäre das, glaube ich, so, weil das putscht einen auf. Und ja, das ist, glaube ich, so einer der früheren, aber wahrscheinlich noch irgendwie früher, aber wahrscheinlich erinnere ich mich jetzt noch nicht dran. Oder mir ist es nicht aufgefallen.
Eigentlich kann man dann schon auch andere, schon einfache Rollenspiele auch sehen, wo du irgendwelche Tränke trinkst, damit du für eine gewisse Zeit Attribute ja, positiv
und andere negativ. Was verstehen wir unter Drogen? Was jetzt nur einen positiven Effekt hat oder etwas, was abhängig macht oder noch Nebeneffekte hat?
Ja. Ich meine, das ist ein ganz interessantes Thema, weil wir haben zwar jetzt ausreichend auch außerhalb von dem Thema Drogen schon darüber geredet, dass man Spiele, egal ob es Videospiele sind oder Spiele mit Plastikkacker, nicht unbedingt als pädagogischen Mehrwert nehmen sollte. Aber das ist tatsächlich immer so ein Problem und da haben sich auch tatsächlich einige Institutionen und so weiter mit angestoßen, weil ja, das Problem bei Videospielen ist meist sehr A, unrealistisch und B, sehr undifferenziert, wenn es darum geht, Drogen zu nehmen, weil ich meine, technisch gesehen, diese ganzen Buffs, die man mit irgendwelchen Tränken von Rollenspielen hat, an und für sich sind das auch Drogen, aber ja, halt im Prinzip fast immer komplett problemfrei.
Ja, das positiv dargestellt halt. Das ist halt, glaube ich, das größte Problem, was du auch sagtest, also dass die Undifferenziertheit halt, dass halt wirklich immer nur meistens einen positiven oder eher einen, ich sag mal, in anderen Fällen einfach nur einen lustigen Effekt hat. Wie gesagt, du verwandelst dich in einen Hund oder sowas.
Ja, da habe ich Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber um es kurz zu erwähnen, etwas sehr Interessantes. In England hat eine Gruppe namens Archstone, was eine Organisation ist für, das ist Awareness nochmal, quasi um zu publizieren, um die Gefahren von Suchtmitteln und sowas zu publizieren. Die hatten da eine kleine Studie gemacht. Ich sehe jetzt hier tatsächlich nur ein Diagramm, was jetzt nicht so viele Quellen hinter sich hat, aber es ist ziemlich glaubwürdig so, im Prinzip von den Drogen, die sie sich dann in Spielen angesehen haben, 28% verbessern quasi Health, also verbessern Lebensenergie. 32% boost Power, also verbessern irgendwelche Stats, verbessern den Spieler und 40% sind dann irgendwie desorientierend oder, wie du gerade gesagt hast, in Anführungsstrichen lustige Effekte.
Ja, das ist halt... Hm. Aber ich glaube, die Statistik spiegelt ja so auch ziemlich das wieder, wie ich mir vorgestellt habe.
Ja, ja, ich meine, wir hatten jetzt auch eben natürlich Beispiele, wo es dann tatsächlich die seltenen Ausnahmen gibt, wo es dann ein bisschen was Differenziertes gibt mit Pro und Contra und Einfluss von Sucht oder so. Aber ich würde tatsächlich behaupten, wenn sowas in die Statistik mit einfließen würde, dann wäre es tatsächlich, glaube ich, so bei 1-5%.
Wahrscheinlich sogar weniger. Ja. Also das waren ja jetzt schon die Beispiele, die wir genannt haben. Ja gut, das waren jetzt große Titel, die wir jetzt genannt haben. Ich meine bei Fallout zum Beispiel oder RimWorld. Ich meine jetzt, wenn wir jetzt das bei Indie-Spielen betrachten, da würden mir jetzt auch gar keine so großen Beispiele einfallen. Vielleicht machen die das ein bisschen differenzierter, weil sie halt weniger reingeredet werden von irgendwelchen Marketingleuten.
Ich glaube, damit hat es wirklich nichts zu tun. Ich glaube, es hat im Prinzip damit zu tun, dass es halt meistens darum geht, dass man irgendwie etwas braucht, was irgendwie, dass es im Prinzip meistens eine reine Gameplay-Überlegung ist.
Genau, von der Spielmechanik. Ja. Du brauchst etwas, was du nutzen kannst.
Ich meine jetzt so bei Indie-Titeln, die können halt dann mal ein Spiel entwickeln, was sich zum Beispiel komplett mit Drogensucht auseinandersetzt, was dann, ich sag mal, ein sehr, sehr depressives Spiel dann halt ist, was wahrscheinlich kein großer Publisher veröffentlichen möchte, es sei denn, möchte er sein Image verbessern.
Warum muss ich an Pony Island denken?
Boah, ey, Pony Island, ey. Leute.
Pony Island ist fantastisch, aber hat keine Drogen.
Kings of the Unicorn.
Nein, es hat keine Drogen.
Vielleicht ist das Spiel gut.
Die Entwickler haben Drogen, je nachdem.
Möglicherweise. Muss auch demnächst das neue Spiel von denen spielen. Die hatten jetzt ein neues
Spiel
rausgebracht. Ja.
Nee.
Und das New Game. Es heißt Die Hex. Ist jetzt, glaube ich, Anfang Oktober rausgekommen. Nochmal Die Hex, also H-E-X.
Ja.
Und, aber,
ja. Ja, gut. Hat jetzt allerdings auch nichts mit Drogen zu tun und,
Ja. Aber ja, tatsächlich, ich habe jetzt auch mal kurz so im Außerhalb gesehen, ob mir jetzt direkt bei einer Google-Suche was reinkommt. Aber ja, außer We Happy Few, selbst im Indie-Bereich, nicht so viele prominente Spiele, mir würde jetzt tatsächlich auch keins einfallen, was wirklich sehr viel über Drogenkonsum und über die Effekte davon nachdenkt.
Also sehr viel nicht, da hauptsächlich eher bei Indies dann, mir fällt dann The Long Journey Home ein. Da ist auch ein Volk, eine Fraktion ist da auch ein bisschen auf Drogen. Dafür ist er eigentlich eher nebensächlich. So in Nebengeschichten sieht man eher mal häufiger mal, dass mal für und wieder von Drogenkonsum gesprochen wird. Aber so.
Ja, von daher in dem Sinne auch nicht groß anders, als wie es in Mainstream behandelt wird. Genau. Etwas, wo man, wo ich im Entferntesten sagen könnte, da kann man Rückschlüsse drauf ziehen, ist, ich glaube, ich habe das Spiel auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, das Spiel Papu-Io.
Mhm. Da geht es
Alkohol, wo man oder? Quasi ein...
Also der Vater...
Ja, also um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wenn jetzt jemand gar nichts damit anfangen kann. Ja, also man spielt einen Jungen, der mit einem Monster befreundet ist, aber dieses Monster kann irgendwelche Früchte, glaube ich, zu sich nehmen. Und das macht es halt aggressiv und gefährlich und kann dann auch und greift dann auch den Jungen, also den Spieler an. Was dann aber halt eher eine Allegorie ist, wie auch schon der Name sagt, über quasi domestizierte Gewalt, gewalttätige Elternteile mit Alkoholismusproblemen, mit Gewaltproblemen. Von daher sehr peripher ein Spiel, was direkt über Drogenkonsum geht, aber tatsächlich das erste, was mir jetzt einfällt.
Ja, das tatsächlich kam mir das eben auch in den Sinn. Der Titel hätte ich jetzt nicht nochmal nennen können, weil der ja so komplex ist. Aber tatsächlich, ja, das ist das Spiel, was mir dann halt auch direkt in den Kopf war. Aber da dachte ich, ja gut, es jetzt geht halt eher um Alkohol. Der Vater trinkt halt Alkohol und dann verprügelt er seinen Sohn und also das ist ja dann diese Versinnbildlichung mit diesem Monster. Aber stimmt, ich meine, Alkohol ist ja tatsächlich auch schon eine Droge.
Achso, das weitverbreiteste ist bei Videospielen, aber da ja, eigentlich immer dasselbe, quasi man nimmt etwas davon und dann ist das Bild komisch oder man rennt komisch rum. Ja. Manchmal hat es Vorteile, aber eher selten.
Zum Beispiel ist bei Skyrim, dass man ja plötzlich irgendwo mal in Taverne ist, dann wird man zu einem Trinkspiel aufgefordert. Danach hast du ein paar Erscheinungen so leicht verschwommen, gehst ein bisschen, Steuerung ein bisschen verlangsamt von der Eingabe bis Ereignis, Umsetzung, Action. Aber sonst, danach um gewisse Zeit ist halt alles weg und wirklich sehr harmlos dargestellt.
Ja, ich muss da eher an Redneck Rampage denken. Da konnte man ja, ich glaube, wenn man Alkohol getrunken hat, hat man, glaube ich, ein bisschen generiert. Wenn man zu viel getrunken hat, dann hatte man tatsächlich diese Wobble-Effekt, dass das sich alles so gedreht hat und aber das ist dann halt tatsächlich eher belustigend dargestellt.
Ja. Tatsächlich fällt mir gerade eine Ausnahme an, aber dann wieder eine Ausnahme, wo dann Alkohol nur positiv ist, ist Catherine von Atlus.
Ach ja.
Von den Persona-Machern, oder?
Das ist.
Oder sieht es nur aus wie von den Persona-Machern?
Bin mir jetzt gar nicht sicher. Also wenn es von Atlas ist es natürlich von den Persona-Machern. Ich weiß nicht, ob dasselbe Team dahinter steckt.
Ich glaube, es ist tatsächlich dasselbe. Aber ja, da ist natürlich die Sache, da man in dem Spiel sowieso fast ausschließlich in einer Bar rumhängt, kann man da auch diverse alkoholische Getränke bestellen, die dann auch sehr ausführlich und sehr repräsentativ beschrieben werden und die einem dann auch helfen bei dem eigentlichen Spiel, also bei dem Puzzlespiel, was dann quasi in den Albträumen des Protagonisten passiert.
Ja, Puzzle-Geschicklichkeitsspiel.
Ja.
Unter Zeitdruck, was immer echt, ich hasse Zeitdruck. Also, aber das Spiel fand ich tatsächlich ziemlich gut.
Ich mochte das Spiel, außer das Spiel. Also das Puzzlespiel an sich hat mich nicht so sehr bewegt und das Ende, je nachdem, was man für ein Ende hat. Manche
Enden sind
saublöd von dem Spiel.
Was für ein Ende hattest du denn? Also wenn man das mal spoilern sollte.
Ich hatte es mehrmals gespielt, weil man kommt relativ leicht hin. Das erste Ende, was ich gespielt hatte, war ganz gut. Weil es da war dann tatsächlich auch so ein differenziertes Ende. Ein anderes, was ich dann jedoch gespielt habe, da war man dann irgendwie ein komischer Unterwelt-Sexgott.
Jetzt, wo du es sagst, doch, ich habe tatsächlich auch zwei. Also ein Ende, das hatte ich erreicht, das war, glaube ich, so das moderate, klassische Ende. Das war das so mein Spieldurchgang. Und ich glaube, auf YouTube hatte ich mir ein Video angeguckt, wie die anderen Enden halt aussehen. Und das mit den, stimmt, das, du wirst dann halt auch zu so einem Dämon. Das fand ich lustig.
Ja, aber halt lustig war es schon, aber dann halt irgendwie, wenn man 10 Stunden mit einem Spiel verbringt und insbesondere mit einem Spiel, was sehr, sehr selten ist, weil es tatsächlich erwachsene Themen anspricht und nicht erwachsene Themen im Sinne von Blut und Drogen und Leute erschießen und Gewalt und Krieg, sondern mehr so halt dieses Älterwerden und Erwachsenwerden und bla und dann halt so ein Müllende.
Ja,
war ich dafür. Ich fand's dafür lustig. Muss ich noch spielen, muss ich noch mehr holen.
Da kommt jetzt eine neue Version, Full Body, Catherine Full Body. Das ist dann, da ist noch eine weitere Figur dabei. Wenn du das noch nicht gespielt hast, dann würde ich dir raten, dann eher zu der neuen Version zuzugreifen.
Ja, aber es ist bestimmt nur auf Konsolen, ne?
Das weiß ich gar nicht. Kommt.
Gute Frage. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen.
Ich kann es jetzt auch nicht sagen.
Noch etwas für die Kommentare.
Ja. Gut. Was mir jetzt gerade so einfällt, war Lollipop Chainsaw irgendwie unter Drogen? Es sah zumindest so danach
nur
aus.
Gefühlt, aber
nur gefühlt, genau.
Das Einzige, was es da an Power-Ups gab, waren tatsächlich Lollipops mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Aber es waren
ja
normale Geschmacksrichtungen.
Es kam mir wahrscheinlich nur so vor, weil man die Köpfe absäbelt und dann kommen Regenbogen raus. Das ist so. sehr bizarr. Das hat was von einem Trip. Aber ja, wer weiß, was das hier der... ach, wie hieß nochmal der Macher?
Da kommen wir auch gleich auf ein anderes Thema. Spiele, die man nur unter Drogeneinfluss spielen kann.
Unter Alkoholeinfluss bin ich besser in Micro Machines und in Rennspielen allgemein. Was ich sehr irritierend finde.
Also nicht wie im wahren Leben am Auto.
Ja, das ist einfach, wo ich mich gefragt habe. Ich sollte es nicht, aber ich wundere mich, ob. Aber ich habe es bisher noch nicht gemacht.
Also, Sie stehen nicht unter Alkoholeinfluss. Jetzt trinken Sie mal gefälligst, sonst fahren Sie. Ja, nein.
Aber nein, so in zumindest definitiv wissenschaftlich überprüft in Micro Machines und in Need for Speed Underground 2
Wissenschaft.
Bin ich alkoholisiert besser.
Wow. Naja.
Auf Langzeitstudien.
vielleicht bei Micro Machines, aber auch sehr, naja. Wenn ich Alkohol trinke, habe ich meistens was Besseres zu tun, als Spiele zu spielen.
Apropos. Zählen denn die Spiele an sich selbst als eine Droge?
Oh, ja, da kommen wir jetzt hier zu einem ganz interessanten Thema, weil im Grunde, es gibt ja viele Studien, also es gibt ja Spiele, die machen wirklich süchtig und haben natürlich dann auch negative Auswirkungen, wenn man zum Beispiel dafür zahlen muss, also irgendwelche Monatsgebühren oder sowas. Mhm. Ich denke jetzt an WoW zum Beispiel.
ja gut, auch wenn WoW ist halt eine Einheitsgebühr, es ist halt weniger das übliche Problem, dass es dann mehr in Richtung Glücksspielsucht geht.
Wie der erste Schuss ist kostenlos, ne?
Das ist richtig, also da muss ich ja unterscheiden. Stimmt, also jetzt wenn ich jetzt hier die anderen Sachen wie Glücksspiel, wo ich jetzt auch teilweise Spiele mit Lootboxen dazufüge, und halt dann natürlich die großen Rollenspiele, die halt einen dann sozial quasi entziehen, wo man dann halt aber auch in einigen Fällen eine Monatsgebühr zahlt, hat auch, ich meine, es gibt auch Entzugserscheinungen dabei, tatsächlich, und ich weiß nicht genau, es ist halt keine
Ich würde es halt nicht als Droge bezeichnen, sondern höchstens als Suchtmittel, wo ich sagen würde, machen Videospiele süchtig, ja klar. Was dann auch immer so eine Sache ist, weil dann Leute oft sagen, insbesondere Spieler so, Videospiele machen nicht süchtig. Natürlich machen Videospiele süchtig.
Ja, die werden auch teilweise
Salz so entwickelt. Salz macht süchtig.
Ja gut, das kann man sagen.
Schokolade macht süchtig.
Serien machen süchtig.
Serien machen süchtig. Von daher, da ist es schon. Bei Drogen würde ich jetzt sagen weniger, weil es ist jetzt nicht so, als hätten Videospiele an sich, also wirklich der reine Videospielkonsum, als hätte der wirklich eine direkte körperliche oder geistige Auswirkung.
Ja.
Wenn du sagst, ich meine, natürlich dauerhaft ist es was anderes und natürlich ist es auch so, dass Videospiele einen aggressiv machen können oder fröhlich machen können, aber auch da halt wieder sehr viel Schokolade essen macht glücklich.
Ich würde nur anmerken, dass das auf jeden so eigene Auswirkungen hat. Ne? Also,
absolut. Ich würde halt nur nicht sagen, es ist eine Droge, weil es ist halt weder ein Rauschmittel, noch ist es halt irgendein Mittel, was wirklich einen direkten, nachweisbaren, absichtlichen Einfluss auf Körper oder Geist hat.
Ja, genau, da sind wir uns, glaube ich, einig. Es ist halt definitiv auch kein Rauschmittel. Also es hat ja keine berauschende Wirkung oder bewusstseinsverändernde Wirkung. Obwohl bei manchen Spielen weiß ich es nicht genau, aber.
Es ist wie ein gutes Buch oder ein Film oder eine Serie kann das Horizont erweitern, finde ich auch. Also hat jetzt aber in dem Fall. Also es gibt tatsächlich ganz schlimme Geschichten, wo die Leute, keine Ahnung, 3 Tage hintereinander gespielt haben und dann nichts gegessen oder sowas haben. Also das sind so Einzelfälle. Das kann auch mit jedem anderen Sachen passieren.
Mit den Ausnahmen, die du genannt hast, das war eher so in den 90ern, LAN-Partys.
Ja. Naja, gut.
Es gibt ja auch zum Beispiel C-Hero Quest. Das ist ja auch dieses Spiel wird genutzt, Mobilspiel, was der Demenzforschung unterstützt.
Ah, okay. Sehr schön.
Ja. Okay. Also man hat auch, ja, auch hier zum Beispiel, da ist in Demenzforschung, da ist, wenn ich recht entsinne, da taucht man, erkundet etwas und dann hat man auch die Wege, die man wieder zurückgeben muss. Und dann hat man keine Minimap und sonstiges, muss man ein bisschen selber nachdenken. Und das sollte gegebenenfalls auch unterstützen, dass man bei Demenzforschung unterstützt es das und man kann auch eine Vergleichsdaten ziehen, dass es vorher, nachher, dass gegebenenfalls eine Besserung gibt, auch mit realen Leben. Wie gesagt, es kann, ist Computerspiele oder überhaupt Anwendungen, die man so hat. Ich nutze auch, wie heißt das mal? Ich nutze hier Neuronation. Das ist ein Spiel, man kann sagen, ist ein Spiel, ist kein Spiel, es sind solche Logik, Sprachtests und sonst ein Kram, so Trainings, die ich täglich einmal mache. Das sind dauert nur so 10 Minuten, dann bin ich durch, weil es, ich merke nach und nach, dass ich meine von der Statistiken immer besser wäre, Wörter zu finden oder Reaktionen oder logische Sachen zu machen. Man kann es Spiel nennen, man kann es auch Training nennen. Da gibt es auch eben so Sachen. Kommt immer darauf an, welche Anwendung man macht. Hm. Und aber es macht allerdings die Neuronation macht jetzt nicht süchtig in dem Sinne, dass ich jetzt, ich muss jetzt unbedingt jetzt mein Training machen, mein Gedächtnistraining machen, wo ich dann solche Bild ab plötzlich so 5 reinhaue und dann immer wissen muss, was 1, 2, 3, 4, 5, welches Symbol ist, weil sie das neue Symbol ist nur rechts erkennen und muss man eben sagen, ist ja gleich, ist nicht gleich wie zum letzten. Und man hat dann ungefähr so eine Abfolge von 5 bis 7 Symbole sich zu merken in kürzester Zeit. Das macht mich hier. Das ist Arbeit. Und jetzt kein ein Training. Also macht mich jetzt nicht süchtig. Ich habe heute jetzt auch nicht gemacht. Ich habe Wochenende. Da mache ich nur werktags.
Nein, aber das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, quasi, wenn man Spiele als Medikamente betrachtet. Es geht ja auch so ein bisschen einher mit dieser Sache, die dann groß angepriesen wurde, als für den Nintendo DS die Dr. Kawashima-Spiele ein Ding waren. Weil da war ja auch die Theorie von besagtem Dr. Kawashima hinterlegt, dass quasi das Gehirn wie ein Muskel ist und dass sich das Gehirn verbessern kann, indem es quasi täglich trainiert wird durch so kleine spielerische Sachen.
Das auch, stimmt.
Bin ich jetzt auch tatsächlich immer so ein klein wenig skeptisch, auch bei dem, was du jetzt, Daniel, gesagt hattest zu, wie hieß das Spiel nochmal?
Das war erst kam Hero Quest.
Nein, das, was du spielst.
Ach so, das ist dann, Neuronation. Das ist jetzt kein Spiel, das ist jetzt einfach eine Website, die solche Spiele macht und die kenne ich auch, solche Trainings, die kenne ich selber auch noch aus meiner Reha-Zeit, da wurde ich ja auch mit sowas auch trainiert, also es ist schon auch in der Medizin wird das auch wirklich genutzt.
Also auch ist jetzt wenn ich da so bei so diesen mentalen Trainings, wenn man das so nennen kann, immer so ein bisschen skeptisch bin, wie wird da wirklich quasi deine Gehirnleistung mit der Zeit besser oder wirst du einfach besser in dem Spiel?
Das ist es ja. Ich verstehe, was du meinst. Das ist ja Sachen, Gedächtnis und sonstige Sachen, kann man trainieren. Aber so Gehirnleistung in dem Sinne, dass man plötzlich hier man soll sich nicht zu viel erwarten. Man tägliches Training mit etwas erweitert es auch. Zum Beispiel auch ein Kreuzworträtsel. Ist auch ein Training.
Es ist aber genauso, ich habe auch sowas als App halt auf dem Smartphone. Du hast praktisch, egal welche Sache du machst, du wirst halt besser oder übst darin. Ne? Also das können auch Mathe auf die Schnelligkeit sein, Memory auf die Schnelligkeit und so weiter. Ne? Das ist
ja, ich glaube, das ist das, was der Jan meint, ist her, die Sachen wie jetzt, ich glaube, hier dieses Kawashimas Gehirnjogging.
Ich meine, dieses Kawashimas Gehirnjogging, das ist ja im Prinzip auch dasselbe gewesen. Das waren auch genau. So Memory-Sachen und kleine Mathe-Sachen. Nur ist da halt bei mir so ein bisschen die Skepsis so, wird man dann besser in dieser konkreten Aufgabe einfach oder ist das dann etwas, was wirklich das Gehirn trainiert und dann einen Mehrwert hat außerhalb von ich bin besser im kleinen 1x1 und ich bin besser in diesem speziellen Spiel.
Also Da kann ich noch eben kurz was sagen. Also da gab es, zumindest habe ich letztens oder vor ein paar Monaten einen Artikel gelesen, dass genau das so ist, wie der Jan halt auch sagt. Man wird halt tatsächlich nicht wirklich besser, vielleicht nicht messbar besser zumindest, sondern man wird tatsächlich nur besser, das Spiel zu meistern, weil man dann die Muster schneller erkennt. Mhm. Aber es gibt dann halt auch andere Beispiele, zum Beispiel Sprachtrainer und so weiter, da lernst du ja tatsächlich. Also du lernst, kannst zum Beispiel eine Sprache durch Lernprogramme erlernen. Kannst du in Mathematik besser werden durch diese Mathematikprogramme. Das sind dann halt so gezielte Themen kannst du trainieren. Logik ist dagegen wahnsinnig schwer. Also das kannst du nicht so einfach verbessern.
Logik ist ja auch etwas mit Verständnissen und solche Muster zu erkennen und dann auch solche Muster auf etwas anderes anzuwenden. Aber solche Gedächtnistraining und Konzentrationssachen, das kann man sich gut erweitern. Man soll sich nicht so viel zu erhoffen, aber man kann halt eben trainieren. Dieses eine Dr. Kashima, das habe ich nie genutzt, kenne ich die auch gar nicht so richtig. Man kann sich da, es ist wie ein Muskel, man verlernt auch eine Sprache, wenn man die längere Zeit nicht nutzt. Mhm. Man muss immer wieder was machen, auch sich Konzentration, sonstigen Kram oder Taktgefühl, muss man auch lernen und immer wieder auch auch beibehalten. Das gehört dazu.
Für war das im Gehirn ist ein bisschen wie eine Festplatte, also alte Informationen werden irgendwann überschrieben halt. Ne?
Ja, genau. Wer es nicht mehr genutzt wird, ist dann irgendwann. Da kann ich auch gerne noch auf einen Pixar-Film verweisen. Alles steht Kopf.
Ah,
ja. Ist gut, gut übersetzt, wie so ein Gehirn auch funktioniert.
Ja, gut, das ist.
Ja, aber.
Der Film war gut. Der hat mir sehr gut.
Der Film wurde auch mit Unterstützung von aktuellen Wissenschaftlern und Psychologen auch wirklich auch beratend gemacht. Und dort haben sie natürlich die vereinfachte Form genommen. Das sollte. Mhm. Also von den 5 Emotionen ist natürlich noch eine ganze Menge mehr Sachen drin und noch mehr Lebensinseln, Gedächtnisinseln, aber. Aber das ist aber so von der Methodik, wie es so im Gehirn funktioniert, ist halt gut beschrieben.
Ja, der Film, also ich fand den ziemlich gut, deswegen ja. kann man ihn durchaus mal stehen lassen und empfehlen. Ich habe da jetzt nicht so viel mitgenommen aus der biologischen Sicht oder sowas, aber naja. Aber hat jetzt auch, obwohl, da wäre es mal relativ interessant zu sehen, wenn jetzt dieses Kind dann unter Drogen steht, wie die Charaktere dann dargestellt werden würden. Um mal wieder den Bogen zu den Drogen zu schließen.
Den Bogen zu den Drogen.
Der Bogen, der Drogenbogen. Wunderschön. Ja, habt ihr denn noch ein paar Spiele, die mit Drogen zu tun haben? Also ich habe jetzt hier zum Beispiel nochmal gefunden.
Ich meine, die letzten paar Far Cry-Teile alle, aber halt auch wieder auf diese sehr infantile Weise. Ich glaube, bei Far Cry 3 hatte das halt angefangen, dass du da halt in irgendeiner Mission ein Cannabisfeld abbrennst und dann im Hintergrund anfängst, Skrillex zu spielen und du lustige Farben siehst. Und so ähnliche Sachen hatten dann jetzt, glaube ich, 4 und 5 auch. Aber halt, ja, halt auch wieder so eine Bla-Sache. Halt nichts, weder etwas super Interessantes noch etwas, was sich irgendwie weiter mit dem Thema Drogen ernsthaft beschäftigt. Sondern mehr sowas, so ein bisschen was für die Kinder. Also wenn ich solche Spielpassagen sehe oder wenn ich irgendwie bei Call of Duty die Weed 420 Skins von irgendwelchen Waffen sehe, dann merke ich am ehesten, dass ich alt werde, weil viel, was mit Drogen in Spielen zu tun hat, ist halt auch irgendwie super kindisch. Drogen,
Ja, das stimmt wohl. Ja, mir fallen auch nur Beispiele ein, wo das wirklich so als Gimmick halt mal so reingemacht hier. Uncharted 3 hatte ja auch eine Passage gehabt, wo Nathan Drake plötzlich unter Drogen gesetzt worden ist, er hat irgendeine Spritze.
Der komplette Plot von Uncharted 3 geht es im Prinzip um Drogen.
Ja. Aber ich meinte, da hat es tatsächlich dann auch negative, also es war dann halt eigentlich gar nichts Positives dabei.
Weil es böse Drogen waren. Die Bösen wollten die Droge haben, die Leute wollten die Drogen haben, um die Welt zu kontrollieren. Irgendwie so.
Oh, wie ist es hier mit dem Batman, Arkham Asylum und hier, ja, wie ist der nochmal, Scarecrow oder?
Ja.
Genau. Das ist ja auch im Grunde eine Droge gewesen, oder? Oder ist das...
Ja, es ist das...
Ein Halluzinogen
oder... Fear Gas, also die klassische... Das klassische Zeug, was halt Scarecrow benutzt. Auch wieder spielerisch coole Sequenzen und Sequenzen, die dann schön so ein paar Charaktersachen etabliert haben von Batman beziehungsweise Bruce Wayne. Aber halt auch wieder etwas, was dann irgendwie wieder sehr Mittel zum Zweck war.
Ja, natürlich. Ja, ist ja auch nur so, oh mein Gott, Scarecrow ist böse und er nutzt den Fear Gas. Wow.
Ja gut, das kam dann halt eher aus jetzt den, ich sag mal, dann aus der Figur an sich als aus dem Spiel. Aber ich muss sagen, das hatte mir tatsächlich gefallen, weil es halt da mehr so, es ist ja dann auch ein Horror-Trip, könnte man ja sagen, weil es ja auch richtig so ein Horror gewesen ist. Aber fand ich sehr gut, hat mir sehr gefallen. Gab es sowas nochmal also, in dem letzten Teil hier, Batman Arkham Knight?
Ja. Als mehr oder weniger. Ich meine, zum einen war da der Hauptschurke Scarecrow, von daher da sowieso in gewisser Weise, aber da ging es auch sehr um etwas Ähnliches. Aber das möchte ich ehrlich gesagt auch nicht spoilern, weil...
Na ja, gut, ich möchte ja noch spielen.
Zwei, drei Stunden im Spiel. Also es lohnt sich definitiv. Ich finde auch, ehrlich gesagt, Arkham Knight hat ja sehr viel Schelte bekommen. Insbesondere auch für die ursprünglich sehr schlechte PC-Version, die, glaube ich, immer noch nicht so gut optimiert ist.
Also die habe ich so auf dem PC gespielt, ein Jahr nach dem Release, und die war gut. Also das Spiel ist an sich sehr gut.
Darauf wollte ich auch hinaus. Also es hatte sowohl von Kritikern wegen anderen Sachen Schelte bekommen, aber meiner Meinung nach immer noch das Minimum zweitbeste von den
Arkham-Spielen. Ah, das Spiel ist gut.
Mhm. Und bei, ich meinte auch vorher, also die Sequenz zu spielen macht mega Bock, aber die irgendwie Drogenthematik an sich wird da, das wird, für harmlos dargestellt, also das wird nicht drauf eingegangen einfach so.
Ja, das ist harmlos ja okay. Nicht, aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt wirklich Mittel zum Zweck, um komische, abstrakte Sachen zu machen.
Ja, das wird, ich finde das cool halt, dann Bruce Wayne wird vor eigenen Ängste halt gestellt, das erfährt man. Also auf Charakter-Ebene und Entwicklung-Ebene finde ich das super, weil man sieht, was der so in sich selbst zu kämpfen hat. Womit,
absolut, ne? Absolut. Dasselbe übrigens auch bei Spider-Man sogar.
Ja, wollte ich gerade sagen, dass das, wie heißt es so schön, The Floor is Lava, das fand ich
ja.
Das fand ich so ein bisschen, also da in dem Fall ist, steht Spider-Man halt unter Drogeneinfluss und der Boden ist quasi in Säure getaucht und man darf den Boden dann nicht mehr berühren.
Ja, und an und für sich ist es exakt dasselbe wie bei den Arkham-Spielen. Sogar mit daraus, dass es dann halt auch erst eine absurde Plattformsequenz gibt, die so in der Realität nicht stattfinden könnte und es dann auch ein bisschen mehr auf die Persönlichkeit des Protagonisten eingeht und seine eigenen Ängste und bla. Ja. Habe ich, glaube ich, auch thematisiert, wo ich mich dann immer so ein bisschen schwer getan habe in dem Test von Spider-Man auf www.gamondo.de übrigens nebenbei.
Auf jeden Fall. Ganz frisch. Ganz
das
frisch.
Halt Spider-Man, sehr gutes Spiel, aber es ist halt nicht zu übersehen, wie ähnlich es ist zu den Batman-Spielen.
Gut, man kann sich
sagen, sagen wir politisch korrekt, die haben sich inspirieren lassen.
Ja, nein, ich würde jetzt nicht rein, ist alles geklaut, aber man könnte im Prinzip sagen, es ist geklaut und es ist dann halt um es kurz zusammenzufassen, was ich, glaube ich, bei einem Spider-Man-Review gesagt habe, ist, während es bei Arkham viele frische Ideen gab und die ganzen Sachen neu waren, übernimmt das alles Spider-Man so und ist dafür dann auch ein Spiel mit sehr wenig wirklich eigenen Innovationen.
Das ich habe im Prinzip so ein Wortfindungsproblem. Nicht für harmlos, ich meinte nur Oberfläche, egal. Egal, vergessen.
Ja, mir hat aber Spider-Man tatsächlich jetzt sogar noch einen Ticken besser gefallen als jetzt die Batman-Spiele. Ich meine, es war jetzt halt immer meistens relativ hell, man konnte mehr sehen und aber auch die Kämpfe fand ich ein bisschen dynamischer. Und natürlich die Fortbewegung, einfach so durch Manhattan sich zu schwingen, fand ich schon ein bisschen cooler, als mit Batman dann über die Dächer zu springen.
Ich meine, klar. Es ist es ist jetzt auch schwierig, die Spiele direkt voneinander zu vergleichen, aber es ist halt also quasi aufeinander aufzubiegen. Aber es, aber das ist halt eine Sache, die ich halt bei Spider-Man ein bisschen enttäuschend empfand, ist, dass es halt wirklich eine Mischung aus Spider-Man 2 für die PS2 und einem Batman Arkham-Spiel war von den Spielelementen und dass halt da relativ wenig Eigenes gemacht wurde und das, was Eigenes gemacht wurde, nicht so super gut war. Naja.
Aber es ist ein gutes Spiel.
Aber um auf ein Thema zurückzukommen, ist euch irgendein Spiel, was bekannt, was kritisch mit sich um das Thema als Hauptthema um Drogen
sich beschäftigt? Ja, da hatten wir ja gerade schon ein wenig gesprochen, aber tatsächlich eher nicht.
Nee. Wo wirklich angesprochen wird, hier das und das. Wer zum Beispiel
Ich glaube, so am ehesten von den großen Mainstream-Sachen würde ich dann tatsächlich noch sagen Bioshock. Aber halt dann mit diesem paradoxen und leicht heuchlerischen, dass es einen als Spieler dann nicht wirklich betrifft.
Ja, gut, würde ich tatsächlich auch eher. Es ist nicht negativ genug, würde ich für sagen. Also. Ja, ist schwer.
Ist tatsächlich. Und ich meine, man muss ja auch nicht unbedingt im Negativen, selbst bei positiven Sachen würde ich jetzt da.
Ich meinte eine konstruktive, als konstruktives, da meinte ich, dass als Diskussion geführt wird.
Ja, das ist ein gutes Wort, aber ja, konstruktiv würde ich sagen, tatsächlich. Mir fällt da keins ein, so weder bei den Indie-Titeln noch bei den anderen Titeln. Selbst We Happy Few, was noch so am ehesten dahin geht, Drogen als Gameplay-Element zu behandeln und dann so ein bisschen kritisch zu sein gegenüber quasi einer Drogengesellschaft, auch wenn halt sehr derivativ gegenüber so Sachen wie Brave New World und sowas. Selbst das ist halt selbst das ist halt nichts, was irgendwie eine konkrete Aussage hat zu Drogen an sich.
Oder es muss ja nicht eine Aussage machen, es sollte eine Diskussion führen, wo man am Ende des Spiels so sagen könnte, ja, hat Vorteile, hat Nachteile. Also so man da auch mit gemischten Gefühlen rausgehen könnte. Also,
naja, Diskussion ich weiß, was du meinst, aber um es vielleicht zusammenzufassen, Ich wüsste jetzt nicht, dass es ein Videospiel-Äquivalent zu sowas gibt wie Requiem for a Dream oder solchen Sachen.
Ja, wüsste ich jetzt auch. Mir würde jetzt überhaupt kein Titel dazu einfallen. Also dazu beschäftigen sich die Spiele, glaube ich, nicht so mit dem Thema. Also zumindest, wie wir das jetzt hier meinen, jetzt nicht
einfach. Also meistens Drogen sind dann halt entweder irgendwelche komischen Power-Ups oder halt irgendein Mittel zum Zweck, warum die Bösen böse sind.
Ja, meistens ist es halt tatsächlich eher so ein Gameplay-Element oder halt, wie heißt nochmal dieses Wort, was halt den Plot in Bewegung hält?
Motiv.
Ja, Motiv. Es ist jetzt zwar nicht der Begriff, den ich meinte, aber ja, Motiv. Genau. Also mehr. Mir fällt kein anderes Spiel ein, was Drogen noch in irgendeiner anderen Form als quasi Geschichte oder eine Auseinandersetzung mit den Drogen hätte.
Ja, ist halt. Um es dann vielleicht nicht ganz so enttäuschend zu Ende zu bringen, ganz kurze Sachen. Mario. Pilze, ja. Super Mario. Drogen oder keine Drogen?
Blauer Panzer.
Ja, also es sind Power-Ups, ne? Also hier nimmt ein Pilz, wird größer, hat mehr Kraft und naja gut, Mario befindet sich sowieso in so einer ganz komischen Welt, die eher so unter Drogen Einfluss zu sein scheint.
Ja, also, sind ja auch nur das ist interessanterweise auch der springende Punkt. Entschuldigung, dass ich da wieder so dazwischen greife, aber es gibt eine definitive Antwort. Weil Shigeru Miyamoto wurde dann mal gefragt, warum sind es Pilze? Also, warum ist das Hauptpower-Up Pilze? Und er hatte dazu gesagt, jetzt muss ich mal gerade imprompto übersetzen, beziehungsweise ich sage es vielleicht erstmal auf Englisch, bevor ich es komplett zerhaspel. Since the game's set in a magical kingdom, I made the required power-up item a mushroom, because you see people in folktales wandering into forest and eating mushrooms all the time. Also ja, an und für sich Drogen im weitesten Sinne, beziehungsweise inspiriert von Drogen, beziehungsweise inspiriert von Märchen, beziehungsweise was ist noch ein anderes Wort für Folktales?
Folklore. Nee,
nicht Sagen.
Doch, Sagen. Ja.
Ja, Sagengeschichten, die dann halt auch auf Drogen basieren.
Ja, und der Drogenkonsum, das sind alle Figuren, die ich da aus Mario kenne, sind alles Narzissten. Es geht nur um sich selbst und sich selbst und sich selbst.
Ja.
Tut es das?
Ja, habe ich einen Eindruck, wie sich alle präsentieren.
Ich meine, die meiste Zeit bist du ja quasi mit der sehr loyalen Armee von Bowser beschäftigt. Hm. Die alle extrem selbstlos sind.
Ja, aber Bowser selbst ist ein Narzisst.
Ja, das ist absolut. Vor allem böse.
Ja, vielleicht sieht
er auch. Ich rede jetzt von Hauptcharakteren.
Ja, wir könnten ja noch über die coole Krone sprechen, die jetzt, obwohl lässt du lieber das mal über sein. Hat sowieso nichts drauf.
Ja, warten wir lieber, bis das mal wirklich keiner wird.
Ja, das ist.
Eine andere interessante Theorie, eventuell, die auch unter Druck passiert ist, jemand hatte sich dann auch mal ein wenig gedanklich mit den Powerpillen von Pac-Man befasst und es dann am ehesten mit DMT, Dimethyltryptamin verglichen.
Was haben die für Auswirkungen?
Es sind Halluzinogene, die dann auch tatsächlich in gewisser Weise einen gewissen Power-Up-Effekt haben, weil es dann quasi die Zeitwahrnehmung ein bisschen durcheinander bringt. Im positiven Sinne, also nicht im positiven Sinne, sondern im gefühlt positiven Sinne. Aber halt auch, weil diverse Sachen, in denen eben DMT beziehungsweise Dimethyltryptamin steckt, dann auch in früheren Zeiten von diversen Stämmen oder in alten Traditionen dann auch sehr oft in Verbindung gebracht wurden mit eben einem besseren Kontakt zur spirituellen Ebene. Was ja Sinn macht, weil wenn man die Powerpill nimmt in Pac-Man, dann kann man besser die Geister bekämpfen.
Ja, aber
ist weitreichend, aber fand ich ganz interessant, dass jemand konkret gesagt hat, hey, die Powerpillen von da und da sind das und das.
Ja.
Ob es jetzt stimmt oder nicht.
Nee. Ich bin komisch, womit sich Menschen beschäftigen. Machen Podcast über Drogen und spielen. Ja. Okay. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Drogen, die ihr loswerden wollt? Spiele mit Drogen.
Drogen, die ich loswerden will? Da habe ich etwas. Also, wer mal zu Hause legal ein bisschen abtreten will. Ich sage vorher, ich empfehle es nicht. Konkret. Ich fordere niemanden dazu auf, es zu tun. Ich sage nur, es ist legal. Man kann es machen, aber auf eigene Gefahr.
Jetzt sag nicht Klebstoff schnüffeln.
Nicht ganz so schlimm. Ich habe hier ein interessantes Rezept gefunden für Soma. Soma ist ein Getränk, was oft in mythologischen Sagen zusammengebracht wurde, zum Beispiel in altindischen Völkern, als quasi so ähnlich wie heißt das, Elysium? Nee, wie heißt das Getränk der Götter?
Grog. Nektar.
Nicht Grog.
Aber
hey, Scheiße.
Ambrosie ist das
aber Ambrosium, kein Ambrosium. Also,
das ist aber kein Getränk.
Ja, aber
es hat ja halt Rock. So einen ähnlichen Stellenwert wie Ambrosium. Was ist Ambrosium denn?
Ja.
Das sind irgendwelche Früchte, die griechische Götter gefressen haben.
Ah, okay. Okay, es fand auch teilweise im griechischen Altertum Erwähnung, auch wenn die Griechen mehr tatsächlich auf Wein standen. Und in altnordischen und sibirischen Völkern, wo es dann einen ähnlichen Stellenwert hatte als Droge, die entweder gerne genommen wurde oder die einen halt zu den Göttern näher gebracht hat.
Ja.
Es ist überraschend einfach. Das einzige Problem ist, es wird hauptsächlich mit Fliegenpilz hergestellt. Man sollte erwähnen, für die Leute, die keine anständige Ausbildung in ihrem Kindergarten haben, Fliegenpilz extrem giftig.
Sehr schön.
Außer man trocknet sie sehr lange.
Ja, aber wir wollen ja jetzt hier keine
Hinweise. Das ist sehr schade, weil ich habe hier wirklich 5 bis 10 Gramm davon. Okay, dann lasse ich es. Also vielleicht in den Kommentaren, wenn es genug Leute. Also man kann es herstellen und entweder wird einem davon sehr schlecht und man kotzt sehr viel oder man hat einen ganz angenehmen Trip.
Ja.
Von Jan. Ich sag einfach mal, keiner macht den Drogen.
Ja,
definitiv. Fang bloß nicht damit an.
Muss nicht unbedingt sein. Und
Nimm das Leben als Droge.
Das Leben ist eine Droge. Er ist schon hart genug, ne?
Ja, richtig. Und er ist immer tödlich.
Ja, man hat kein extra Leben. Glaube ich jedenfalls.
Ja, ich bringe dann den Gegenpol. Ich sage jetzt, Cannabis sollte legalisiert werden. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema. Da stimme ich dir auch zu, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das sind
auch Drogen.
Das sind auch Drogen,
ja. Von daher Drogen nicht immer schlecht. Wenn euch der Kopf wehtut, dann nehmt Aspirin und dann stellt euch nicht an und nehmt nicht Globulin oder irgendetwas 1000-mal verdünntes.
OP-empathisches. Nee, ich meinte jetzt, ich würde auch keinen raten, jetzt am Anfang zu kiffen. Ich würde es einfach legalisieren, um den kriminellen Zugang und den kriminellen Hintergrund.
Ja, mir geht's da ähnlich, aber genau. Das wäre jetzt zu politisch.
Ja, genau.
Cannabis vermutlich okay, wenn auch nicht legal. Also an und für sich nicht okay, bevor mir jetzt jemand unterstellt, dass ich jetzt so ein Drogendings aufrufen würde. Crystal Meth eher schlecht, würde ich immer die Finger von lassen. Drogen in Spielen eher unterrepräsentiert oder falsch repräsentiert. Ich denke, da sind wir jetzt zu einem sehr gemeinsamen Schluss gekommen.
Ja, definitiv. Ja, dann sind wir uns tatsächlich einig. Und ja, war nett, darüber gesprochen zu haben.
Ja, vielen Dank euch fürs Mitreden.
Ja, toll.
Vielen Dank, Marco, Anton und Daniel. Vielen Dank fürs Zuhören, wer es soweit geschafft hat.
Und
eventuell nur unter Drogenkonsum zu schaffen.
Au. Ich habe jetzt gerade noch, was jetzt kam bei uns im Discord, habe ich jetzt gepostet, wegen Pac-Man und Drogen, da gibt es ein Lied, fiel mir direkt ein von Rute, nicht Pac-Pong, und das ist auch ein psychedelisches Lied, Techno-Lied.
Ich kenne nur Pac-Man Fever, von daher werde ich es mir
gleich anhören. Ja, mach das.
Und von daher, ja, dann habt ihr jetzt schon eine Aufgabe und dann hören wir uns das nächste Mal.
Ja.
Ciao.
Tschüss.